Vielfalt, Vereinbarkeit, Verantwortung, Vision. Der Podcast mit der anderen Perspektive. Hier geht es um Fragen, wer lebt eigentlich wie? Und wer arbeitet wie, wann, wo und zu welchen Bedingungen? Und was ist eigentlich Arbeit, jetzt und in Zukunft? Viele Fragen, die mit den Gästen besprochen werden. Von und mit Michaela Herberts-Floßdorf, Mundwerktraining Düsseldorf.
Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Vielfalt, Vereinbarkeit, Verantwortung und Vision, in dem ich persönlich und politisch mit meinen Gästen sprechen möchte, die die Komfortzone aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen haben. Ich bin sehr gespannt auf die Perspektive meiner Gäste und welche Chancen und Möglichkeiten sich daraus ergeben. Heute ist mein Gast Raul Krauthausen. Er ist Autor, Aktivist, Sozialunternehmer und lebt in Berlin und setzt sich für soziale Projekte ein. Herzlich willkommen, Raul.
Hallo, guten Tag.
Ja, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Und mir ist vor allen Dingen erstmal in den Kopf gekommen, wie kam es dazu, dass du dich für den Bereich Menschen mit Behinderung, für das Thema Inklusion engagierst?
Na, zum einen natürlich, weil ich selber betroffen bin. Also ich selber als Mensch mit Behinderung lebe. Und dann zum anderen aber auch, weil ich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert habe und dabei festgestellt habe, dass extrem viel im Argen liegt, was die Wahrnehmung behinderter Menschen in Deutschland angeht. Und dann dachte ich, okay, wenn es keiner tut, dann versuche ich meinen Beitrag dazu zu leisten, die Situation zu verbessern. Und angefangen als Hobby und jetzt als Beruf für 20 Kolleginnen und Kollegen seit 17 Jahren.
Wow. Das heißt, auch du verbindest die Themen Feld- und Fachkompetenz. Das ist ja tatsächlich häufig so im Bereich Aktivismus. Was bedeutet denn Aktivismus für dich eigentlich, für dich ganz persönlich?
Also ich habe ein Problem mit dem Wort Sozialunternehmer, weil ich nicht glaube, dass wir mit dem Kapitalismus soziale Probleme lösen sollten, weil viele soziale Probleme sind eigentlich dadurch entstanden, dass es soziale Ungerechtigkeiten gibt, die ausschließlich kapitalistischer Ursprung haben. Und jetzt zu glauben, dass man mit Sozialunternehmertum die Krankheiten des Systems beheben kann, finde ich ein bisschen naiv. Zumal wir auch beobachten können in Deutschland, weltweit eigentlich, dass SozialunternehmerInnen inzwischen dafür benutzt werden, um von der Politik Outsourcing zu betreiben. Das heißt, das Lösen sozialer Probleme inzwischen privatwirtschaftlich gemacht werden soll. Und ein Beispiel ist da sicherlich, ohne jetzt die Verschwörungstheorien bemühen zu wollen, aber ein Beispiel ist da sicherlich auch, dass es schon ein bisschen problematisch ist, dass ein Multimilliardär wie Bill Gates der größte Finanzier oder einer der größten Finanziers der Weltgesundheitsorganisation ist. Das ist Sozialunternehmertum. Es ist sicherlich, tun Sie das Richtige, aber Sie können auch nicht das Richtige tun. Und dadurch, dass Sie demokratisch nur bedingt legitimiert sind, ist natürlich auch der Einfluss durch die Gesellschaft schwierig. Mhm. Und am Ende bestimmt dann das Geld. Im Kleinen gedacht ist es in Deutschland so, dass inzwischen SozialamtsmitarbeiterInnen, Menschen, die Hartz IV beantragt haben, sagt, wenn sie was zu essen brauchen, dann gehen sie doch zur Tafel. Aber die Tafel ist eine 100% privat finanzierte Organisation, die eigentlich nicht wachsen dürfte, es aber tut. Und weil je größer die Tafel ist, desto größer scheint ja die Not zu sein. Und wenn dann der Staat sagt, dafür gibt es ja die Tafeln, dann löst er das Problem nicht, sondern eigentlich verstärkt es. Mhm. Ich glaube, dass ein Aktivist da wesentlich leichter darauf hinweisen kann, zu sagen, okay, Leute, es geht hier nicht darum, dass wir kapitalistisch Probleme lösen, sondern es geht darum, dass wir wirklich Probleme richtig lösen, und zwar von der Wurzel an. Und dass wir vielleicht insgesamt die Grundsicherung erhöhen. Dann freut es die Tafel vielleicht gar nicht. Oder dass wir in meinem Fall für das Thema Barrierefreiheit kämpfen, Und zwar auf allen Ebenen, auch in der Privatwirtschaft, auch in der Schule. Und nicht irgendwie ständig darauf warten, dass irgendwelche Leuchtturmprojekte auftauchen, die das so ein bisschen machen.
Das heißt, es ist schon so, dass du sagst, die beiden Systeme, also Soziales und Gesundheit, das sollte ein Wesen bleiben. Ich mache das immer so ein bisschen am Wording fest, ob wir von Sozialwirtschaft, Gesundheitswirtschaft sprechen oder von Sozialwesen, Gesundheitswesen und Kapitalismus quasi mit Bilanzen auf der anderen Seite. Das ist nicht so ein Übertrag des kapitalistischen Systems in dieses Wirtschafts-, in dieses Sozial- und Gesundheitswesen geben sollte.
Ja, also ich glaube, wir schon bestimmte Sachen in der Hand der Gemeinschaft bleiben sollte. Dazu zähle ich auch Mobilität, also öffentlicher Personennahverkehr, Bildung ganz klar, dass eben solche Sachen wirklich nicht privatisiert werden sollten. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass so eine gewisse Erkenntnis in der Politik entsteht, zumindest durch die Corona-Krise, dass die Privatisierung des Gesundheitssystems ja auch ein Problem sein kann. Auf der anderen Seite sind die Lobbyistinnen und Lobbyisten in dem Bereich natürlich auch sehr groß und sehr stark. Da jetzt zu sagen, wir lösen das Problem mal eben, ist auch nicht so einfach. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, Unternehmer sind nur böse. Mhm. Ich glaube, was Unternehmen besser können oder Unternehmertum besser kann, ist Innovation hervorbringen. Da hat sich der Staat in der Vergangenheit nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Wir sehen das ja an vielen, wie soll ich mal sagen, auch sehr langwierigen bürokratischen Prozessen wie Atomausstieg oder Flughäfen bauen oder keine Ahnung was, dass sobald sowas irgendwie dann vom Staat geplant und gemacht wird, das dann manchmal ein bisschen komplizierter wird. Das heißt, soziale UnternehmerInnen können vielleicht ganz gut Innovationen hervorbringen. Die sind einfach ein bisschen wie Schnellboote, die etwas mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, ja super. Wenn es nicht funktioniert, okay, nicht so schlimm, nicht so viel passiert. Aber es dann in die Fläche zu bringen, sollte nicht mehr die Aufgabe des Unternehmers sein oder der Unternehmerin, sondern eben dann vielleicht vom Sozialwesen, Gesundheitswesen oder was auch immer Wesen, damit das dann auch nachhaltig finanziert wird. Mhm. In Deutschland haben wir jetzt zum Beispiel die Herausforderung, dass wenn man Fördergelder beantragt als Sozialunternehmer, immer nur Innovationen gefördert werden, also immer nur das Neue.
Genau. Und, ja.
Das heißt, die Gelder reichen dann für 3 bis 5 Jahre und danach ist das Geld alle und in der Zeit muss es geschafft haben, Dinge in die Fläche zu bringen. Genau. Aber am besten in die Fläche bringen könnte eigentlich der Staat. Also zu sagen, okay, wir führen jetzt folgendes erfolgreiche Instrument, das wir im Sozialunternehmerbereich, im Bereich Bildung entwickelt haben, entwickeln wir jetzt so, dass es praktisch Mainstream in allen Schulen wird. Ja, das kann man einem Unternehmer nicht überlassen. Das funktioniert nicht so ohne weiteres. Und was ich fordere und auch viele andere und SozialunternehmerInnen fordern, ist, dass eine Strukturförderung auch mal endlich passiert und nicht immer nur eine Innovationsförderung, weil Innovationen sind nach 2 Jahren keine Innovationen mehr, sondern die sind dann einfach da und dann gibt es plötzlich keine Folgefinanzierung mehr und wenn dann erwartet wird, naja, dann musst du halt für dein Produkt Geld nehmen, dann ist es nicht mehr unbedingt sozial.
Ja.
Und ich könnte da super viel zu sagen, wahrscheinlich ist das auch nicht ganz unser Thema, aber ich glaube, dass
auch.
Ich glaube, dass ein Aktivist insofern sich unterscheidet von einer Sozialunternehmerin oder einem Sozialunternehmer, dass er oder sie an der eigenen Arbeitslosigkeit arbeiten möchte. Also, dass es der Aktivistin oder dem Aktivisten nicht darum geht, die eigene Miete zu bezahlen mit der Idee, an der man arbeitet, sondern dass es wirklich darum geht, Probleme zu lösen. Nehmen wir Luisa Neubauer zum Beispiel, mhm. oder Peter Thunberg. Die kann gar kein kapitalistisches Interesse daran haben, dass wir die Umwelt retten, weil es monetarisiert halt nicht so ohne weiteres. Vielleicht kriegt sie irgendwie Modelverträge oder kann einen Artikel irgendwo schreiben, aber das ist was anderes. Weil man Experte in dem Bereich vielleicht ist und um Meinung gefragt wird, aber nicht, man kann darum kein Unternehmen bauen. Mhm. Das ist was Alteres zumindest. Und ich glaube, das ist dann eher Aktivismus oder Carola Rakete. Ja.
Ja.
Das sind Aktivistinnen Und ich bezeichne mich selbst als Aktivist einmal aus der Unsicherheit heraus, dass ich ungern Unternehmer bin. Mhm. Ich mag das Wort nicht und ich bin auch eher, sagen wir mal, linksorientiert. Mhm. Dann eben auch, weil ich den rosa Elefanten beim Namen nenne. Ne? Also dann zu sagen, es geht nicht darum, hier ein bisschen Geld und da ein bisschen Geld irgendwo reinzustecken, sondern wir wirklich eine Systemveränderung brauchen, wenn es um die Belange behinderter Menschen geht. Und es darf nicht weiter so gehen, dass ausschließlich nicht behinderte Menschen über das Thema Behinderung reden und ausschließlich nicht behinderte Menschen urteilen, was behinderten Menschen zusteht.
Ja, ja, definitiv. Ich finde einen Aspekt nochmal des AktivistInnen-Daseins schon auch, dass die AktivistInnen selbst aber eine gewisse Absicherung ja brauchen. Also was ich erlebe, ist, dass sehr häufig das Thema Fürsorgearbeit ein großes ist und die geleistet wird und zusätzlich dann eben noch dieses Jahr Ehrenamt letztendlich ausgefüllt werden muss, soll, will. Und das ist schon eine große Herausforderung, wenn es keine Absicherung gibt, was Soziales oder auch Grundversorgung einfach angeht. Die muss ja irgendwo da sein. Und ansonsten hat die Aktivistin, der Aktivist gar keine Kraft oder Möglichkeiten, diese Hürde zu überwinden und sich Gehör zu verschaffen.
Absolut. Aber das meine ich halt mit Infrastrukturförderung. Mm. Also, dass es nicht darum geht, dass dann die Aktivistin oder der Aktivist die ganze Zeit dem nächsten Förderantrag hinterherrennen und dabei sich nicht mehr auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren kann, sondern dass es vielleicht eine Art von Förderung gibt, die darauf basiert, dass man sagt, okay, es gibt Menschen, die kennen sich in diesem Bereich ultra gut aus, die funktionieren als Schnellboote, die sind super gut vernetzt und denen einfach so eine Art Stipendium zahlt oder Vertrauensvorschuss auch bietet. Und das nicht unbedingt an wie nennt man das, Metriken gemessen werden muss, die nach einer McKinsey-Matrix funktionieren. Mhm. Mhm. Man kann es auch daran messen, was sagen andere darüber zum Beispiel.
Mhm. Ja. Wie siehst du das Thema, dass Inklusion, Vielfalt insgesamt mehr und mehr als Marketinginstrument auch genutzt wird?
Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das Gefühl, dass das Thema Diversity inzwischen viel mehr als Marketinginstrument genutzt wird als das Thema Inklusion. Das Thema Diversity ist insoweit verwässert worden, dass es eigentlich nur noch um Männer und Frauen geht. Es geht nicht mehr um Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color oder die LGBTIQ-Plus-Szene und schon gar nicht um Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung sind immer die Gruppe, die entweder nie mitgenannt wird oder als Letzte. Und das ist sehr frustrierend. Also hier von Marketing zu sprechen, finde ich schon ein bisschen drüber, weil es wird kaum gesprochen. Und da sind die USA vielleicht ein bisschen weiter, aber in Deutschland ist das Thema eher noch sowas, damit will man nichts zu tun haben, es ist unbequem, man verlässt die Komfortzone. Und man merkt es so ein bisschen auch an der aktuellen POC-Debatte in Deutschland, die längst überfällig ist, finde ich, dass sich die Weißen unglaublich schwer tun mit der Kritik und überhaupt nicht ihre eigenen Privilegien sehen. Und das ist beim Thema Behinderung ganz ähnlich. Man ist sofort in so einer Verteidigungsposition und weil das anstrengend ist, meidet man das Thema lieber. Das ist beim Black Lives Matter jetzt schwerer, beim Thema Behinderung super einfach. Und bei Frauen kann man sich dem gar nicht mehr verschließen, weil 50% der Gesellschaft sind Frauen. Wir haben eine Kanzlerin, also da jetzt dagegen zu sein, ist irgendwie schon, da ist man wirklich ein Arschloch. Aber trotzdem fällt es den Männern immer noch schwer.
Ja, ich finde schon, dass Sexismus oft eine Kategorie ist, die schwer anzuerkennen ist. Also Ich erlebe eher noch, dass die Menschen Rassismus anerkennen, obwohl ich dir völlig recht gebe, das ist immer noch ein Riesenthema und schwer für manche anzunehmen, dass sie selbst eben auch rassistisch sind. Das ist ja auch nicht schön, das ist beschämend, das möchte ja keiner. Und gleichzeitig, wenn ich mit dem Thema, also ich jetzt mit dem Thema Sexismus komme, wird oft gesagt, ja, gib mal Beispiele, das ist doch heute gar nicht mehr so, das stimmt doch nicht. Also es wird sehr stark runtergespielt, obwohl eben in diesem Thema Diversity das Gender-Thema immer nach oben gespült wird, weil es scheinbar so leicht anzugehen ist. Ne?
Ja, da stimme ich dir total zu. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass das Thema gelöst ist oder so, sondern ich glaube, das Thema Sexismus kann man weniger ignorieren als das Thema Behinderung. Das Thema Behinderung kann man super leicht ignorieren. Ja, naja, natürlich die auch, sagt man dann. Ne? Aber sie werden nie erwähnt.
Ja, ja.
Und das führt dazu.
Das wäre ja auch so das Thema Sichtbarkeit. Was ist denn etwas, wo du sagst, meine Güte, diese Themen, die würde ich mir wirklich mehr in der Medienlandschaft wünschen?
Wir haben extra einen Themendienst auf unserer Website bei den Sozialläden. Also wir glauben, dass es eine unglaubliche Aufklärung noch benötigt, was die miserablen Zustände in Behindertenwerkstätten angeht, dass Menschen dort so weniger als im Mindestlohn arbeiten, 8 Stunden am Tag, dass sie in harter Konkurrenz stehen zu anderen Werkstätten und dass die Mehrheitsgesellschaft aber glaubt, die tun was Gutes. Und 50% vieler Produkte von sogenannten ökosozialen Unternehmen werden in Behindertenwerkstätten produziert und kleben ein Fair-Trade-Label drauf, weil es irgendwie vielleicht fair in afrikanischen Ländern produziert wurde, aber in Deutschland dann in einer Behindertenwerkstatt zu sklavenähnlichen Verhältnissen verpackt. Und das ist ein Problem. Und da gibt es eine so krasse Diskrepanz zwischen Realität und Image, dass man da unbedingt mehr reingehen muss, auch über die Ängste, die dort geschürt werden, über Aktivistinnen wie uns, über den allgemeinen Arbeitsmarkt überhaupt. Es ist wirklich fast schon ein Hilfeschrei der Wohlfahrt, dass sie Angst haben, dass man ihnen demnächst auf die Schliche kommt, um ihre Einrichtungen zu schließen. Und diese Wohlfahrtsindustrie, ich nenne sie bewusst so, ist in den letzten 50 Jahren so groß geworden, milliardenschwer, durchtränkt von PolitikerInnen in Führungsetagen, die ungern an ihren eigenen Ästen sägen, wenn man sie kritisiert, sodass dann da auch schon ein bisschen viel Klüngel, glaube ich, passiert und ein bisschen zu wenig wir erfahren über die Menschen in diesen Einrichtungen, für die das Ganze ja eigentlich gemacht wurde. Und man spricht ja in der Sozialwissenschaft von der sogenannten totalen Institution. Hm. Heißt, es dringt nichts rein von Rechten. Also die Menschen, die dort leben, wissen nichts über ihre Rechte. Die werden nicht aufgeklärt, weil das wäre ja systemschädigend. Und es dringt aber auch nichts raus. Das heißt, die ganzen Misshandlungen, die in diesen Einrichtungen passieren, von sexuellen Misshandlungen, Gewalt, aber auch Corona-Infektionen, wie es gerade ganz aktuell in Deutschland der Fall ist, erfahren wir immer erst dann, wenn es zu spät ist. Und das liegt daran, dass die Menschen in diesen Einrichtungen leben, arbeiten und zum Arzt und zur Therapie gehen an einem Ort. Das heißt, sie haben gar keinen Kontakt zur Außenwelt und die Außenwelt hat keinen Kontakt zu ihnen. Mhm. Und die Außenwelt argumentiert das immer damit, dort geht es denen wahrscheinlich besser und da haben sie ja die Unterstützung, die sie brauchen. Und es wird immer mit einem sogenannten Schutzargument dieses System gerechtfertigt, dass die Menschen dort es ja angeblich besser haben. Aber in Wirklichkeit schützt sich die Außenwelt vor der Veränderung, mit dem Thema Menschen mit Behinderungen zu stellen und auch inklusiver zu werden. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft drückt eigentlich eine Minderheit raus, anstatt selbst die eigene Komfortzone zu verlassen und mal zu gucken, okay, wie gehen wir denn mit der Vielfalt in unserer Gesellschaft um?
Das heißt, es ist eine relativ klare Form von Exklusion.
Mit dem Label Inklusion absolut.
Genau. Also verpackt in etwas, was gut sein soll oder gut hinnehmbar soll für die Mehrheitsgesellschaft.
Das Gleiche machen wir auch mit Altersheimen. Ne? Also
ja, genau.
Alte Menschen werden auch aussortiert in unserer Gesellschaft.
Genau. Darüber hat Foucault ja auch schon sehr schön geschrieben mit den Heterotopien. Du hast es sehr deutlich beschrieben, dass da Hürden wirklich aufgebaut werden, um Menschen davon abzuhalten, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein oder als diese zu leben oder überhaupt die Wahl zu haben, das zu sein. Welche Wege, welche Möglichkeiten gibt es, das zu verändern? Und wo müssen wir ansetzen? Also welche Institutionen siehst du in der Verantwortung? Und letztendlich auch, was können Einzelne tun?
Also ich denke, dass Medien eine sehr große Verantwortung haben. Alleine Vielfalt in ihren eigenen Redaktionen würde schon eine Menge beitragen dazu, dass auch andere Perspektiven möglich sind, dass Menschen mit Behinderung vielleicht auch als Redakteurinnen oder Journalistinnen in den Medienhäusern arbeiten, um auch ihre Perspektive und Sicht der Dinge und auch Expertise zum Beispiel auf das Thema Inklusion mit einzubringen und sie nicht immer nur als Storyfutter zu benutzen, so nach dem Motto, ja, jetzt erzähl mal dein Schicksal. Finde ich auch sehr stark, gerade von der Black Lives Matter-Bewegung in Deutschland, dass Schwarze inzwischen sagen, nee Leute, wir machen diesen Seelenstrip dies nicht mehr, wir beantworten euch Weißen nicht mehr die Frage, ob es Rassismus immer noch gibt, sondern informiert euch erstmal und dann können wir gerne reden, wie man das Problem löst, aber nicht immer wieder diesen Seelenstrip dies zu machen. Und ich glaube, diese Verantwortung haben Medien jetzt auch beim Thema Inklusion und Menschen mit Behinderung. Das ist anstrengend und deswegen passiert das wahrscheinlich auch so wenig. Die andere Frage, was jeder Einzelne tun kann, es ist alles gar nicht so schwer. Also ich glaube, wir müssen einfach nur fragen. Wir müssen zum Beispiel erstmal fragen, warum ist eigentlich an der Klasse meines Kindes kein Kind mit Behinderung? So, wir fragen die LehrerInnen, wir fragen die Rektorin, vielleicht fragen wir später die Schulbehörde. Wenn wir in eine Yoga-Gruppe gehen und die ist zufällig ebenerdig, warum haben wir das eigentlich auf die Website nicht geschrieben, dass sie rollstuhlgerecht ist? Warum fragen wir nicht im Kollegium, ob meine Kolleginnen nicht auch eine Behinderung haben könnten, ob sich schon mal jemand beworben hätte und was das Unternehmen gedenkt, dafür zu tun. Einfach fragen und auch eine Offenheit dafür zu signalisieren, ist schon mal ein großer Anfang. Viele Leute werden das dann abwehren und sagen, naja, hat sich ja keiner beworben und so weiter und so fort. Aber erst durch den Diskurs, erst durch die Diskussion, glaube ich, findet ein Umdenken statt. Und dann natürlich auch nicht davon auszugehen, dass behinderte Menschen in irgendeiner Sache besonders gut oder besonders schlecht sind, sondern Menschen mit Behinderungen sind genauso Menschen mit Talenten oder eben nicht Talenten. Und die können genauso gut Texte schreiben oder Videos drehen, wie Menschen ohne Behinderung auch. Und sie machen es vielleicht anders. Ja? Da dann einfach auch zuzutrauen und Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, wenn sich jemand bewirbt, ist ein unglaublich wichtiger Teil, weil vielen diese Chance verwehrt wird, sich einfach mal ausprobiert zu haben. Und dann landen sie eben erst recht in Berufsbildungswerken oder in Behindertenwerkstätten und kommen dann nie wieder raus. Das ist sicherlich ein Schritt, den jeder Einzelne gehen kann. Dann, ich bin ein großer Freund von Wahlempfehlungen.
Ja.
Ich habe immer Feinde gemacht mit, aber ich denke, wir müssen die Wahrheit auch ansprechen. Wenn man für Inklusion ist, sollte man grundsätzlich nichts rechts von der SPD wählen. Ganz allgemein, also das gilt von CDU, CSU, FDP und noch rechter. Das bringt alles nichts, da braucht man sich auch nichts vormachen. Auch Frauenrechte werden von Parteien rechts von der SPD nicht vertreten. Deswegen, wenn man es wirklich ernst meint, dann einfach eher links von der SPD anfangen, ein Kreuz zu machen. Das ist sicherlich etwas, was wir alle 4 Jahre tun können. Und dann jeder für sich, auch was Privilegien angeht, nochmal die Frage zu stellen, was bedeuten eigentlich bestimmte Aussagen? Ja, also wenn gesagt wird, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, oder die größte Barriere ist die in den Köpfen. Das sind Aussagen, die am Ende niemanden verantwortlich machen. Und die davon ausgehen, dass wir erst Aufklärung betreiben müssen, bevor wir irgendetwas anderes tun. Bevor wir einen Aufzug bauen, müssen wir erst aufklären. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Weil es geht nicht darum, dass ich als behinderter Mensch meinen Nachbarn überzeugen möchte, dass behinderte Menschen auch Menschen sind. Darum geht es nicht. Sondern ich gehe davon aus, das ist irgendwie selbstverständlich. Und ich setze auch nicht voraus, dass mein Nachbar mich lieben muss. Ja? Wenn mein Nachbar ein Arsch zu mir ist, dann und das aufgrund meiner Behinderung, ja, zu mir ein Arschloch ist, dann muss ich das Recht haben, ihn dafür zu verklagen. So wie jeder andere Mensch auch das Recht haben muss, bei Diskriminierung zu klagen. Wenn also ein Kinobetreiber nicht barrierefrei ist, dann muss ich als Bürger das Recht haben, mit Behinderung diesen Kinobetreiber zu verklagen. Das gibt es in Deutschland aber nicht. In Deutschland gibt es das nur, wenn ein Kinobetreiber sagt, hier dürfen nur Männer rein.
Ja? Also du meinst, das AGG greift an der Stelle nicht, das Gesetz über das ehemalige...
Das BGG greift nicht. Mhm. Es sind immer nur öffentliche Behörden und Gebäude verpflichtet und Dienstleistungen, aber nie der private Sektor. Wir verbringen aber 90% unserer Freizeit im privaten Sektor. Mhm. Das heißt, ich kaufe meine Brötchen nicht im Rathaus, sondern beim Bäcker, und der Bäcker ist nicht verpflichtet. Das heißt, wir senken die Barrieren eigentlich erst durch die Begegnung. Wenn Begegnung aber nicht stattfinden kann, weil der Bäcker nicht barrierefrei ist oder mein Arbeitgeber oder die Schule, dann kann ich die Barrieren in den Köpfen nicht senken, weil wir nicht einander begegnen. Und ich vergleiche Inklusion immer ganz gerne mit einer S-Bahn-Fahrt.
Okay.
Ja, also wenn wir in einer S-Bahn sitzen und von A nach B fahren, dann hat niemand von uns das Mandat zu entscheiden, wer neben mir sitzt. Die einzige Person, die entscheiden darf, wer mitfährt, ist der oder die Schaffnerin. Und die darf das auch nur dann entscheiden, wenn man kein Ticket hat. Wenn aber alle ein Ticket haben, gibt es keinen Grund für den Schaffner oder die Schaffnerin, die Mitfahrt zu verweigern. Niemand in der Bahn hat also das Recht zu entscheiden, wer neben einem sitzt. Und wenn mir die Person neben mir aber nicht passt, dann darf ich nicht sagen, geh weg. Sondern die einzige Option, die ich habe, ist, dass ich weggehe. Und in einer S-Bahn ist es so, dass die Menschen zu unterschiedlichen Stationen einsteigen und zu unterschiedlichen Stationen aussteigen. Wir teilen eine gemeinsame Strecke. Die einen fahren länger mit, die anderen kürzer. Das ist das Leben. Die Wege kreuzen sich oder nicht. Man geht gemeinsam oder nicht. Das Wort Lebensabschnittsgefährte ist ja letztendlich genau das.
Oh, ja.
Und das einzige Kriterium, das wir also bräuchten, wäre Zugang. Haben alle Menschen gleichberechtigten Zugang zu dieser S-Bahn? Stichwort Barrierefreiheit, Aufzüge, akustische Ansagen, was auch immer, Erschwinglichkeit der Fahrpreise. Wenn diese Barrierefreiheit hergestellt ist, dann ist das einfach oder nicht einfach. Dann kann neben mir ein Punker oder eine Punkerin sitzen, die nach Bier und Kotze stinkt, ja, aber ich kann ihm oder ihr die Fahrt nicht verweigern. Also ich kann mich halt, wenn mir das unangenehm ist, wegsetzen. Mir gegenüber kann aber auch eine Punkerin oder ein Punker sitzen mit unglaublich schönen Augen und mich in diese Person verlieben. Und niemand hat gesagt, dass Inklusion einfach ist. Niemand hat gesagt, dass Inklusion immer ein Ponyhof ist. Aber es kann ein Ponyhof sein. Und diese Möglichkeiten müssen wir viel, viel mehr in Betracht ziehen. Und dann auch nochmal die Frage des Mandats klären. Wer spricht eigentlich? Wenn ein Fahrgast sagt, du darfst hier nicht rein, dann hat die Person einfach nicht das Mandat. Das ist genauso wie, wenn eine Lehrerin sagt, ich unterrichte keine behinderten Kinder, weil ich bin nicht ausgebildet, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid, dann du hast nicht das Mandat. Du hast nicht das Mandat zu entscheiden, dass du behinderte Kinder nicht unterrichten möchtest. Du entscheidest ja auch nicht, dass du Rothaarige nicht unterrichtest. Und hinter dieser, ich bin ja nicht ausgebildet, Aussage, verbirgt sich eigentlich nur eine Ausrede, die eigene Komfortzone zu verlassen. Weil Eltern behinderter Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet.
Ja, da spreche ich auch aus Erfahrung. Absolut.
Das ist nun mal das Leben.
Ja.
Und dann bilde dich halt weiter.
Ja.
Und wenn du dich weiterbilden möchtest, dann kannst du gerne gehen. Ja, wenn ein Fließbandarbeiter bei BMW sagt, ich möchte keine Autos mehr bauen, sondern Postkutschen, dann macht ihr das 3 Tage und dann darf der gehen.
Ich finde noch 2 Aspekte wichtig. Den einen, dass es schon auch sowas wie Empowerment geben sollte, um Menschen zu unterstützen, sich in dieser Fortbildung. Und damit meine ich nicht Menschen ohne Behinderung, die meine ich auch, aber auch Menschen mit Behinderung. Und ich meine LGBT und ich meine POC und schwarze Personen. Es braucht auch dann Strukturen, die greifen und die da quasi unterstützen, zu dieser Kraft zu kommen. So, das
absolut, das wollte ich auch damit gar nicht nicht sagen, sondern was, wenn wir also die Fragen stellen, wenn eine Lehrerin sagt, ich bin nicht ausgebildet, was steckt dann dahinter? Und dahinter steckt das Bedürfnis nach Ausbildung.
Ja, und
das heißt, die Lehrerin braucht nicht kein behindertes Kind in der Klasse, sondern ein Telefonbuch mit einer Telefonnummer, die sie anrufen kann, wenn ein Kind mit Nussallergie plötzlich in der Klasse ist. Oder wenn ein Kind aus dem Autismus-Spektrum plötzlich in der Klasse ist. Das sind ja ganz andere Bedürfnisse, die das Kind hat. Ich kann ja nicht, es gibt keine Ausbildung für Behinderung in der Schule. Ja, auch Sonderpädagogen sind nicht entsprechend ausgebildet, sondern sie müssen immer von Kind zu Kind, von Fall zu Fall gucken, was für Bedürfnisse hat das Kind in diesem Moment, in diesem Raum, in dieser Gemeinschaft. Ja. Und das gilt auch für nicht behinderte Kinder. LehrerInnen sind eigentlich nichts anderes als ModeratorInnen und Erkennerinnen der Bedarfe von Kindern. Das heißt, wenn ein Kind dort lebt, dessen Eltern oder dort zur Schule geht, dessen Eltern sich gerade getrennt haben, hat das Kind auch Bedürfnisse. Und dafür gibt es auch keine Ausbildung. Und das heißt, eine Lehrerin muss sehen, was für die Bedürfnisse dieses Kind hat. Vielleicht Nähe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Zeit. Ganz allgemein ein bisschen Ruhe, Abstand, kein Druck. Und wenn man das sieht, dann kann man bestimmt 90% aller Inklusionsherausforderungen lösen. 80% aller Inklusionsherausforderungen kann man übrigens auch lösen, indem es insgesamt kleinere Klassen gibt und mehr Pädagoginnen pro Schulklasse, weil davon alle Kinder profitieren würden. Und wenn alle Kinder von kleineren Schulklassen und mehr Pädagoginnen profitieren, profitieren automatisch auch die Kinder mit Behinderung. Da brauche ich nicht zwangsläufig Sonderpädagoginnen daneben.
Ja, und ich denke, das gilt auch tatsächlich für alle Vielfaltsdimensionen, dass wenn wir die Bedürfnisse also, beachten.
Ich bin aber Experte für das Thema Behinderung.
Ja.
wenn wir sagen, das gilt für alle, dann relativieren wir letztendlich auch meine Aussagen.
Klar. Ah, okay. Ja, das war nicht meine Absicht,
genau,
sondern meine.
Ich weiß, dass das für alle gilt. Natürlich, Inklusion ist auch nicht irgendwie eine Mitmachparty für Behinderte, sondern Inklusion meint, dass jeder anders ist, jeder verschieden ist, jeder eigene Bedürfnisse
hat. Genau, exakt.
Und dadurch verwässern wir aber letztendlich die individuellen Bedarfe. Wenn ich das sage, dann gibt es ja auch keinen Sexismus.
Okay, da tatsächlich habe ich den anderen Hintergrund, dass ich denke, ich erkenne das an und gerade weil ich die verschiedenen Bedarfe sehen möchte, ist aus, wenn wir die anerkennen, dann ist für alle mehr drin, so meinte ich.
Aber du verstehst meinen Punkt, oder?
Ja, ich verstehe, das ist das Spezifische schnell verwässert und dann, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
Klar, kleine Klassen, davon profitieren wahrscheinlich vor allem weiße, privilegierte Jungs.
Ja, genau.
Aber auch die haben das Recht auf eine bessere Bildung.
Ja.
Und da bin ich auch voll d'accord, wenn die davon profitieren, wenn alle davon am Ende profitieren. Ich finde es wichtig, dass wir auch nochmal uns das Niveau der Debatte angucken, wenn es um Inklusion geht. Weil das Niveau der Debatte ist eigentlich nicht viel weiter gegangen, als 1920 wir diskutiert haben, ob Jungs und Mädchen gemeinsam beschult werden können. Damals wurde gesagt, dass Jungs abgelenkt sind, sobald Mädchen in der Klasse sind.
Ja, und heute wird gesagt, dass Lehrerinnen am Versagen der Jungs in der Schule schuld sind.
Und heute wird gesagt, dass nicht behinderte Kinder langsamer lernen, sobald behinderte Kinder in der Klasse sind.
Ah ja, genau, das genauso.
Ne? Ja. Und sorry, aber ernsthaft? Wir haben uns 1920 dafür entschieden, dass wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen. Und ich glaube nicht, dass es den Jungs ernsthaft geschadet hat. Ich glaube auch nicht, dass es den Mädchen ernsthaft geschadet hat. Und genau so müssen wir das beim Thema Inklusion auch sehen. Solange wir dieses Narrativ bedienen und da nicht endlich mal einen Riegel vorschieben, dass es gar nicht belegt ist wissenschaftlich, dass irgendwie sich das Lerntempo einer Klasse verschlechtert oder verlangsamt, wenn behinderte Kinder anwesend sind, das funktioniert schon aus mehreren Gründen nicht. Erstens sind behinderte Kinder nicht alle gleich. Zweitens kommt es auf den Schlüssel an, also wie viele Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung sind zusammen. Und drittens lernen Menschen auch ganz andere Dinge als, sagen wir mal, notenrelevante Inhalte, wenn behinderte Kinder in der Klasse sind, nämlich Sozialkompetenz oder Vielfalt. Aber das kann man halt nicht in Noten ausdrücken.
Ja.
Und mir wird immer vorgeworfen, ich würde von diesem Regenbogenland reden, ja, wo alles happy ist und sich alle lieben. Nein, Inklusion bedeutet auch, dass Kinder ohne Behinderung genervt sind von behinderten Kindern. Es bedeutet auch, dass behinderte Kinder genervt sind von den nicht behinderten Kindern. Es bedeutet auch, dass man Barrieren hat. Mhm. Ja? Aber es bedeutet auch, dass man sie gemeinsam sieht und bearbeitet und bekämpft und beseitigt.
Genau, ich mag absolut den Satz von Schulz von Thun, Konfliktvermeidung ist Kontaktvermeidung, weil einfach diese Konflikte so nötig sind, um Nähe zu schaffen, um wirklich in die Auseinandersetzung zu gehen und dann auch um Einigungen hinzubekommen oder vielleicht manchmal auch nicht oder zu der Erkenntnis zu kommen, gut, wir beide gehen getrennte Wege, wenn es irgendwie möglich ist. Auch das ist ja eine Erkenntnis, die aber vorher Nähe auf jeden Fall hatte und zugelassen hat. Ja. Ja, du bist schon in Richtung Vision unterwegs und hast bist da drauf eingegangen, auf das regenbunte, auf die regenbunte Vorstellung. Was ist etwas, was dir auf jeden Fall noch wichtig ist zu sagen, was sich zukünftig in deinen Vorstellungen ändern muss?
Also ich glaube, wir müssen wirklich viel mehr die Mandatsfrage klären. Wir müssen gucken, hat die Person überhaupt das Recht, über Inklusion oder Nicht-Inklusion zu urteilen, über Barrierefreiheit oder Nicht-Barrierefreiheit zu urteilen. Wie können wir den privaten Sektor und die Privatwirtschaft mehr verpflichten zur Barrierefreiheit? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir in der Gesellschaft klären müssen. Weil mit Freiwilligkeit kommen wir hier nicht weiter. Wir kommen auch nicht weiter mit Freiwilligkeit, wenn es um CO2-Reduktion geht. Wir kommen nicht weiter mit Freiwilligkeit, wenn wir von Brandschutzmaßnahmen sprechen oder von der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das ist freiwillig, funktioniert das nicht. Wir sehen das ja da an den Appellen, die die Politik jahrelang, jahrzehntelang gemacht hat, an die Privatwirtschaft, doch Frauen irgendwie besser zu entlohnen, in Führungsetagen gleichberechtigt zu beschäftigen und zu beschäftigen und so weiter. Und es ist nichts passiert. Ja, und das liegt einfach daran, weil auch keine Verpflichtung vorliegt. Wenn die Verpflichtung vorläge, so wie Brandschutz, dann hat man plötzlich ein so scharfes Schwert, dass selbst ein Flughafen nicht geöffnet wird, weil die Brandschutzauflagen nicht eingehalten wurden. Ja. Und diese Regeln brauchen wir und wir dürfen nicht dem Narrativ erliegen, dass ständig gesagt wird, dass wir an die Selbstverpflichtung appellieren, dass wir Freiwilligkeit brauchen, dass wir Leuchtturmprojekte benötigen. Nein, so viele Leuchtturmprojekte, wie es gab, müsste Deutschland schon längst erstrahlen. Dummerweise sind die alle nach 3 Jahren pleite gegangen, beziehungsweise die Förderung ausgelaufen.
Ja.
Und wir fangen wieder von vorne an. Wir haben nichts gelernt. Und die Millionen, die die Soziallotterien, Sozialministerien und die Wohlfahrtsindustrien in Werbekampagnen stecken, unter dem Aspekt der Aufklärung meinen, die Bevölkerung aufklären zu müssen, dass behinderte Menschen auch Menschen sind, die sollten sie lieber mal investieren in die wirklich physische Abschaffung von Barrieren, bürokratische Abschaffung von Barrieren und vor allem juristische Abschaffung von Barrieren.
Herzlichen Dank. Ich bin völlig so tief berührt, wirklich. Und ich danke dir einfach für deine Klugheit, deine Kompetenz und deine Kraft, denn in all deinem Aktivismus steckt ja unheimlich viel Kraft, also so nehme ich es zumindest wahr, und ich bin dafür unendlich dankbar.
Ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn weiter Informationsbedarf existiert nach den Themen Inklusion und Innovation, was ja mein Steckenpferd ist, den Newsletter zu abonnieren. Wäre cool, wenn wir den in den Shownotes verlinken könnten.
Ja.
Raul.de/newsletter. Da kann man einmal die Woche sich frisch informieren lassen über die aktuellen Entwicklungen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank an dich für deine Zeit und ich wünsche dir auf jeden Fall viele Ressourcen, dir und deinen MitstreiterInnen, um einfach immer weitermachen zu können. Und ich hoffe auch und ich kämpfe auch dafür, dass es strukturelle Öffnung geben wird und strukturelle Implementierung der Themenfelder.
Danke, gleichfalls.
Danke.
Auf bald.
Auf bald.
Tschüss.
Tschüss.